willkommen zu den Videokassetten, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist...
Dein Sensei, Peer.
Peer. No retreat, no surrender.
Ja.
Heute. Und generell überhaupt immer.
Aber nur.
Aber sowas von.
In allen 87.000 Teilen.
Per, wir werden heute das Unmögliche versuchen, also du. Ich werde Popcorn draußen haben und dich beim Scheitern beobachten. Und zwar wirst du versuchen, alle 364 Karate-Tiger-Teile in die richtige Reihenfolge zu bringen, so dass die Handlungen, die natürlich sehr tiefgehend sind und sehr sozialkritisch, ja, genauestens aufeinander abgestimmt sind. Richtig? Das ist heute eigentlich das Ziel dieser Folge.
Oder wie ich zu sagen pflege, die Geschichte von Karate Tiger ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Ja.
Wer weiß, worauf ich anspiele, schreibt das in die Kommentare.
Ja, apropos Kommentare, folgt uns gerne bei YouTube. Da muss man noch was machen, Per?
Glocke aktivieren.
Und natürlich gerne bei Instagram und auch bei Facebook oder bei X, wobei wir das mit unterschiedlicher Intensität leben.
Du meinst Twitter.
Wie man immer das auch nennen mag. Vielleicht hat Musk schon wieder eine Woche rum und hat es wieder umbenannt. Vielleicht heißt es jetzt Y. Keine Ahnung. Oder A.
Doppelpunkt.
Ja, meinetwegen Ausrufezeichen. Per, wir haben das einfach Unfassbare jetzt vor. Wir wollen diese Faszination Karate-Tiger, Karate-Tiger, wie auch immer, greifbar machen. Eine Serie, die es nicht gibt.
Doch, die gibt's ja. Auch international. Kommen wir später drauf.
Kommen wir später zu. Kommen wir erstmal zu Teil.
Ich denke mal, dein Fehler war gerade nur, das Wort Serie zu nehmen. Ich würde sagen, Reihe trifft's besser.
Genau, Reihe trifft's besser. Da hast du vollkommen recht. Per, sprechen wir aber erstmal über den Film, den man aktuell kostenfrei bei Amazon Prime streamen kann. Und dank uns spart er ja immer ganz viel Geld, weil ihr ja wisst, wo ihr die richtig geilen Filme, die wir hier reviewen, umsonst streamen könnt. Wenn euch das 5 Euro wert ist, könnt ihr uns neuerdings supporten mit unserem Weg dieses Filmpodcast bei steadyhq/videokassettenkinder. Gebt das mal ein, haben wir uns zu entschieden, ganz frisch, aber eben nicht, um jetzt so Geschichten hinter einer Paywall verschwinden zu lassen. Das ist nicht unsere Philosophie, sondern einfach kostendeckend zu arbeiten mit den Hunderttausenden von Euros, die der Payer für das Equipment immer investiert. Da guckt er mich jetzt immer schon ganz traurig an. Also unterstützt Per an der Stelle und SteadyHQ Videokassettenkinder. Ja.
Dann meine Frage an dich. Was verbindest du mit Karate-Tiger?
Was verbinde ich mit Karate-Tiger? Also, ich habe diesen Film relativ lang nicht mehr gesehen gehabt vor meinem Rewatch. Natürlich verbinde ich damit Jean-Claude Van Damme als unfassbar böser Bösewicht, der unfassbar unbesiegbar ist und unfassbar die Knochen anderer bricht. Das ist so meine Karate-Tiger-Assoziation. Und ich denke auch einer der Assoziationen, die meisten am Anfang eben haben. Weil ja, das ist ja so einer der Filme, wo er das erste Mal prägnant aufgetreten ist. Und ich fand jetzt persönlich auch ziemlich gut rüberkam.
Also bin ich bei dir. Das war, wo der Film rauskam, einer der VHS-Filme, die bei uns in der Schule sehr fluktuiert sind.
Absolut, ja.
Jeder wollte den sehen und das nicht nur einmal.
Jo.
Wir haben natürlich auf jedem, das finde ich auch das Schöne, auf jedem Cover, was man zu diesem Film auch findet, hast du auch sehr markant Jean-Claude in Szene gesetzt, obwohl er
eine Nebenrolle hat.
Ich glaube, noch weniger Screentime hat als das Double von Bruce Lee.
Ja, glaube ich, ganz knapp dahinter. Ja gut, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es war sein Durchbruch. Ne? Er hatte davor als Stuntman für Missing in Action gearbeitet. Er war Tänzer in einem Film, in einem Tanzfilm. Ja. Und dann kam eben No Retreat, No Surrender, Karate Tiger 1986. Und das war schon sein Durchbruch, weil wenn man schaut, was danach kommt, direkt danach kam der ultimative Durchbruch mit Bloodsport. Also man kann schon sagen, dass diese Rolle als Bösewicht ihm die Chance gegeben hat, dann eben Bloodsport zu drehen.
Ja, wobei,
wo er sich ja selber
noch Red Eagle.
Ja, die sind so zeitgleich gedreht worden, genau.
Ja, nee, also der ist direkt nach Karate Tiger eigentlich fast gekommen, weil man kann, oder vor Karate Kid, das Problem ja bei Karate Tiger ist ja auch ein bisschen, der kam ja auch erst mit ein bisschen Verzug in die Kinos. Wobei das ist ja generell bei dem Film schon so eine Sache. Ich habe immer gedacht, das ist so ein US-Film und es ist ja gar kein US-Film.
Ne, genau, es gibt ja, also, du hast ja schon gesagt, die Geschichte dieses Films ist voller Missverständnisse. Zeit, das mal aufzuklären. Wir reden über einen Film, der in den USA produziert wurde, aber warum ist es kein amerikanischer Film, Per?
Ja, das ist ein, also produziert ist der Film von Seasonal Films. Und jetzt kommt natürlich wieder das peinliche Namen, gerade wenn es asiatisch wird, von Nixing Yung, ist der Gründer von Seasonal Films.
Der auch das Drehbuch geschrieben hat.
Nee, nee, hat er nicht.
Ja, doch.
Nein, das Drehbuch ist von Kevin W. Strandberg.
Und Sing Jung.
Ja, der, also Sache.
Und Corillon.
Also es wird ja jetzt noch komplizierter.
Ja, genau.
Das
Es ist
eigentliche,
Karate Tiger. Diese ganze Folge wird sehr
also das
kompliziert.
eigentliche Drehbuch ist von Keith W. Strandberg.
Genau, das ist das Ursprungsdrehbuch.
Der war ja eigentlich Journalist für Martial Arts Magazine, und zwar für das Kick. Und der wollte unbedingt in die Filmbranche, was Martial Arts Filme auch betraf.
Genau.
So.
Soweit sind wir uns
Dazu
schon
muss man
mal.
jetzt wissen,
Genau.
der sprach oder spricht, ich weiß jetzt nicht, ob der gute Mann noch lebt, ein solides Kantonesisch, aber, und das ist ganz wichtig dann für den weiteren Verlauf, ein perfektes Mandarin. So, dann hat er natürlich bei einem deiner Lieblingsfilmstudios versucht, erstmal Fuß zu fassen, den Shaw Brothers,
Ja.
was nicht geklappt hat. Dann hat er noch einige andere versucht und ist dann irgendwann bei Seasonal Films gelandet. Durfte dort mit dem Gründer und Chef halt telefonieren. Das ist halt dieser Nyong Sing Yung.
Jo.
Aber das ganze Gespräch war so mehr, ja, ich habe eigentlich keinen Bock auf dieses Gespräch mit diesem
Also man muss
Armee.
dazu vielleicht sagen, Strandberg war 28 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Also wenn ihr jetzt meint, der lebt auch noch, der ist nämlich erst 66.
Okay.
Der war sehr, sehr jung zu dem
Ja,
Zeitpunkt.
jedenfalls, was ich sagen will, ist, das Gespräch war eigentlich schon zum Scheitern verurteilt und man wollte es beenden. Und das hat Strandberg gemerkt und ist dann von Kantonesisch auf Mandarin geschwenkt. Und sein Gesprächspartner hat als Geburtssprache Mandarin und war davon so angetan, dass er halt mit ihm weiter telefoniert hat und eingeladen hat. Und wenn man sich jetzt fragt, was hat der Mann, dieser Nixing Jung, also Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche, vorher gemacht, ist unter anderem für die Karriere von Jackie Chan verantwortlich.
Ja, vielleicht weiß ja jemand, wie man es ausspricht, dann schreibe uns das einfach in die Kommentare in dem jeweiligen
Lautschrift dann
Post.
bitte.
Genau, ne? Dass wir das dann in Zukunft besser aussprechen.
So,
Wir wollen ja auch lernen.
und er hat dann
Wir sind ja auch
halt,
Bildungspodcast.
ja.
Ne? Eindeutig.
Und er hat halt die von mir beiden sehr geschätzten Die Schlange im Schatten des Adlers und sie
Ah.
dann in Knochenbrecher produziert.
Ja.
Eigentlich auch zwei sehr ähnliche Filme, die man als Reihe sehen könnte, was beides ja mit den beiden gleichen Darstellern ist und irgendwie beides um Drunken Master geht. Eine Sache, die für Karate Tiger vielleicht dann nicht uninteressant wird.
Ja, absolut.
So, und geeinigt haben Strandberg und Jung, ich bleibe jetzt mal einfach nur bei den Nachnamen, dass Strandberg gesagt gekriegt hat, ich habe zwar jetzt für dich keinen Auftrag, aber wenn wir in Amerika mal einen Film drehen, schreibst du das Drehbuch. Dann ist eine ganze Zeit gar nichts passiert und irgendwann kam halt dieser Anruf, hey, du kannst das Drehbuch schreiben, wir machen den Film No Retreat, No Surrender.
Genau.
Aber der hat dann nicht nur ein Drehbuch geschrieben, der hat dann ein sehr ausführliches Drehbuch geschrieben. Jetzt kann es dazu kommen, dass halt die anderen beiden auch in den Credits erscheinen als Drehbuchschreiber, weil das hat irgendwie für einen 80-Minuten-Film 200 Seiten starkes Drehbuch war halt zu dick. Und dann werden die anderen das zurechtgestutzt haben, was vielleicht die eine oder andere Holprigkeit dann in dem Film auch erklärt. Oder das eine oder andere schnelle Geschehen.
Zu Strandberg kommen wir auch nochmal zurück, weil der hat ja durchaus noch mitgewirkt an mehreren Drehbüchern zu der Reihe. Karate Tiger 5, Karate Tiger 9, Kickboxer 2. Das machen wir alles gleich. Kommen wir erstmal zum Film zurück. Worum geht's eigentlich?
Karate.
Karate. Genau, es geht darum, dass Jason Stillwell ist ein Teenager und in dem Dojo seines Vaters in L.A., Tom Stillwell, ist er Schüler und lernt dort dann eben Karate.
Von seinem sehr hoch dekorierten Vater, wenn man dem Schaufenster glauben darf.
Genau, also der Vater an der Stelle, wie gesagt, Tom Stillwell. Zu dem kommen wir auch gleich nochmal. Da gibt's so zwei, drei, da sollte man mal ganz kurz drüber gesprochen haben, wer die denn so genau waren. Der Hauptdarsteller Kurt McKinney, Jason Stillwell allerdings, hatte jetzt nicht so die große Karriere, deswegen brauchen wir auf den...
Geht so.
Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so ganz viel erlebt, was er da Großes gemacht
hat. Also was man jetzt zu Kurt McKinney sagen kann, so in ein paar Sätzen, ist, A, mit seinen jungen Jahren, wo er den Film gedreht hat, war er schon ausgebildeter Schauspieler und hatte einen Schwarzgurt in Karate.
Ja, das heißt also, wenn wir ihn nachher kämpfen sehen, zum Schluss ja auch im Showdown, so viel kann man ja sagen, Van Damme, das war schon authentisch, aber ansonsten habe ich hier so Dinge stehen wie General Hospital, Ein Engel auf Erden und Alf. Also.
Ja, und das laberst du jetzt leider so rum. Also zwei Sachen, die man erstmal noch sagen muss, ist, A, sprach er für American Fighter sogar vor.
Wurde aber nicht genommen.
Weil von wegen die James-Dean-Variante in Form von Michael Dudikoff war dann interessanter, war auch eine gute Wahl.
Die deutlich bessere.
Jetzt sagst du natürlich...
Wäre was für eine What-If?
Jetzt sagst du, ja, können wir gerne mal drüber reden. Jetzt sagst du so einfach nur General Hospital. Ja, die große Kinokarriere blieb ihm verwehrt.
Ja, bei General Hospital hat er aber einige Jahre immerhin
gespielt.
Weil er nämlich
gefragter Soap-Darsteller wurde. Der hat nun mal von 1988 bis 1991 General Hospital gedreht.
Richtig.
Hat dann von 1994 und bis 2000 und von 2005 bis 2009 in der Serie Guardian Light noch mitgespielt.
Ja.
Und
die ist in Deutschland jetzt weniger
bekannt. Gibt's jetzt weniger, aber man darf halt nicht vergessen, du, wenn du da doch eine sehr, sehr lange Zeit mit einer Rolle im TV bist, du hast zwar nicht die Riesenkarriere mit einer großen Auswahl an Rollen, aber du hast eine ganze Zeit lang gutes Geld da verdient.
Ja.
Wobei, und nebenbei, der spielt bald in einem neuen Actionfilm mit The Last Kumite.
Ja, genau. Aber was ich damit sagen wollte, das ist jetzt nicht der Superstar-Darsteller im Karate-Bereich geworden, ne? Bevor du mich da unterbrochen hast. Also der Actionstar, der war ja sehr jung, als er den Film gedreht hat, knapp 23 Jahre alt. Das ist alles nicht passiert. Und wer das da eben erwartet hat, nein. Und The Last Kumite, dazu muss man sagen, davor da 15 Jahre auch nichts gemacht. Ich find's geil, wenn man solche Leute nochmal ausgräbt, ihnen nochmal irgendwo die Chance gibt, sich zu zeigen. Und Springfield Story hat er ja mitgespielt. Da hat er ja 92 Folgen immerhin mitgespielt. Und bei General Hospital weiß ich die Anzahl der Folgen nicht. Die waren leider nicht rauszufinden. Müssen aber auch sehr viele gewesen sein. Also wie du schon sagst, der hat dann wirklich viele, viele Jahre Serien gedreht. Aber sicherlich auch, weil er eben einfach doch nicht so rüberkam. Was mich jetzt persönlich ein bisschen überrascht hat. Ich hatte eigentlich bei dem Klicker darauf erwartet, jetzt nicht, dass der ein Superstar geworden wäre, weil, hey, der sagte mir nichts, aber dass der schon noch das eine oder andere vielleicht im Action-B-Movie-Bereich gemacht hätte, weil so schlecht kam der nicht rüber, muss ich sagen. Der war 23 Jahre alt in dem Film, da darf man jetzt auch nicht wahnsinnig viel Schauspiel erwarten, aber seine Rolle als so ein junger Teenager, der fighten konnte, das hat der gut rübergebracht.
Ja, der hat auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also da kenne ich schlechtere jungen Schauspieler.
Absolut.
Also absolut. Der kam schon sehr überzeugend auch in der Rolle rüber. Ja. Man nimmt ihn das Ganze ab. Im Gegensatz zu der Handlung, die ich da manchmal nicht abnehme.
Ja, nur jetzt kommen wir mal zu Jean-Claude.
Ja, kommen wir jetzt erstmal.
Nee, jetzt kommen wir mal zu Jean-Claude. Also der trainiert da so rum, ja. Und dann kriegt der Fadi Besuch von so einer total kriminellen Vereinigung, einer mafiösen Vereinigung aus New York City.
Weil ja die Mafia unbedingt Dojos übernehmen muss, um Geld zu machen.
Komplett irgendwo ganz anders. Also die fliegen aus New York einmal komplett durch die ganzen USA nach L.A., um da Dojos feindlich zu übernehmen. Total sinnvoll, Bär. Na, anstatt das dann irgendwo vor Ort zu machen. Nein, sie machen es in L.A., indem sie einmal komplett von der einen Seite zur anderen Seite Amerikas fliehen. Ja gut, bitte.
Um ein Dojo zu übernehmen. Es gibt in der Stadt nur diesen einen Dojo.
Ja, in L.A. gibt es nur dieses eine Dojo und das wollen sie übernehmen. Also ihr merkt an der Art, wie wir das jetzt hier gerade erzählen, das ist alles so ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, macht aber nichts. Natürlich ist das ein total übler Schmierfink, der da auftritt und das übernehmen will und ganz böse rüberkommt. Nein.
Der kommt auch gut rüber.
Aber ich fand den jetzt eher Larifari, aber der hat auch noch den ein oder anderen Assistenten mitgebracht und jetzt wird's spannend, weil einer dieser ist Ivan Krasinski.
Jean-Claude.
Ein Russe, ja.
Noch mit zurückgegelten Haaren.
Der junge Jean-Claude, zurückgegelte Haare, ganz am Anfang seiner Karriere, bisher war er Tänzer und Stuntman, spielt hier eben da denjenigen, jetzt kommt ja eigentlich schon die Szene, die unter anderem, für die der Film berühmt ist, muss man sagen, der Beinbruch. Ja? Er bricht dann dem Vater von Jason, dem Tom, das rechte Bein.
Knie, was?
Ja, wie auch immer. Aber so diese Szene, also ich weiß nicht, wie deine Schulhofmythen zu dem Film waren, da hieß es dann immer, oh, da muss der Bruch und da gibt's eine Szene, da ist der viel mehr zu sehen.
Na, war bei uns nicht der Fall.
Da wurde, das wurde heiß diskutiert, ne, wie viel man vor dem Bruch denn tatsächlich wahrhaftig sehen könnte. Kann ich mich relativ gut dran erinnern. Naja, die Szene ist jetzt nicht wirklich schlimm. Aber die hat so ein bisschen Schulhofmythen gemacht. Ja, und dementsprechend ist das Bein natürlich durch. Damit hat natürlich der Fadi auch keinen Bock mehr und will da auch nicht mehr dran teilnehmen. Der Fadi übrigens, wenn man denkt, das ist ein total geiler Falter, der jede Menge Filme gemacht hat. Auch da, Tim D. Baker, der Darsteller, ja, hat auch einen Background dazu, hat neben Karate Tiger dann nochmal in Blood Fist und Black Belt unter anderem mitgespielt. Aber auch da keine große Karriere. Ja, sondern eher so kleine Nebenrollen, war mal dann bei so Kampffilmen ein Trainingspartner, also das ist alles sehr überschaubar geblieben.
Wobei, ich kann mir vorstellen, woher aus deiner Zeit, wir sind ja nochmal 5 Jahre auseinander knapp, der Schulhof-Mythos kam vom Wegen mit dem gefährlichen und gemeinen Beinbruch, weil, man muss ja bedenken, zu der Zeit gab es kein Internet, aber du wirst bei dir in der Schule ja sicherlich den einen oder anderen Kampfsport-Fan gehabt haben, der sich vielleicht auch ein Magazin gekauft hat, wie die Karate, die es damals gab. Weil da könnte zum Beispiel veröffentlicht worden sein, dass genau während dieser Szene Jean-Claude Van Damme den Vater von Jason, also Timothy Barker, tatsächlich am Bein verletzt hat.
Mhm.
Und das war ja kein Einzelfall während der ganzen Dreharbeiten, weil Barker hat ja Jean-Claude Van Damme später auch mehrfach vorgeworfen, keine Kontrolle über seine Technik zu haben. Und das wurde ja auch von noch anderen Darstellern bestätigt. Und dann gab es ja.
Dass er halt ein nicht safer Worker ist, ne?
Ja, also ich denke nur an diesen Augenunfall, glaube ich, weil Cyborg war es. Und also da gibt's ja die ein oder andere Geschichte, dass er am Anfang wirklich ein bisschen zu real gekämpft hätte, obwohl es nicht hätte sein müssen.
Zu stiff, definitiv, ja, ja. Ja, gehen wir mal wieder in den Film rein. Das ist so der Beginn des Films. Fadi hat natürlich jetzt keine Lust mehr mit dem kaputten Bein, packt sich die Köfferchen und die ziehen nach Seattle. Ja, der Ort, wo zufällig wer bestattet wurde nach seinem Tod?
Unter anderem auch dort.
ja, genau, sehr schön, dass du sagst.
Weil in Hongkong ist er ja auch beerdigt worden.
Ja, auf fünf Stellen tatsächlich.
Bruce Lee.
Jason zieht also mit Pubby dann rüber nach Seattle, dort in eine Garage, wo er ein bisschen rumtrainiert und den Breakdancer RJ Madison, den dritten, kennenlernt. RJ. Wird sein neuester Buddy in der Gegend. Hat da einen sehr, sehr guten Freund gefunden, aber jemand, der auch so ein bisschen anderer Meinung gegenüber Jason und seinem Zuzug ist. Ja, der dann eben sagt, so ein Bruce Lee Fatzken, das ist hier das Letzte, was wir brauchen.
Ja, aber du meinst Scott.
Ja,
Elefantenbaby.
Das Elefantenbaby, genau.
Also daran merkst du aber auch schon, dass der Regisseur Asiate war und sehr viele asiatische Elemente hat einfließen lassen. Und jetzt nicht, weil er da Fettshaming betrieben hat, sondern es ist eher die Tatsache, und das ist während des Films wirklich sehr nervig aus heutiger Sicht, Weil ja, er ist übergewichtig. Werf ich persönlich aus meiner Sicht jetzt keinen Stein, bin ich selber. Ja, der isst gerne. Aber der isst in solchem Maße gerne, dass es so übertrieben ist. Weil wir sehen ihn nicht einfach nur beim ersten Mal wieder, dann meinte, ja, so ein Bruce Lee-Fatzke-Fan brauchen wir nicht. Sondern der isst dabei Kuchen. Aber nicht, dass er so ein kleines Stück Kuchen in der
Nein,
Hand
hat. Nein, der haut den sich richtig
fett rein. Der hat eine komplette Torte in der Hand und beißt da rein.
Muss ja auch weg.
Ne? Und das ist dieser typisch überzogene asiatische Humor zum Teil. Weil er wird sehr stark nur auf zwei Sachen reduziert. Das eine ist, ich bin dick. Und das andere ist, ich esse gerne. Er sagt ja selber dann, wenn er mit seinen Freunden in so einem Diner ist, ja, haltet euch an mich und ihr werdet nie Hunger leiden, und haut sich da so ein Burger rein und das ganze Gesicht ist sowas von verschmiert. Entschuldigung, also wenn ich in so einen Hamburger beißen würde, wäre ich nicht so eingesifft wie der.
Ja,
Leider auch sehr früh gestorben.
Ja, und vor allem sehr gegen seinen Charakter besetzt. Wenn man weiß, dass Kent Lippmann einen Bachelor in Kunst hat und ein Studium hat, was im Kern Puppenspiel und Ballett hatte, so wie Jazz, Modern Jazz, dann passt das so gar nicht zu dem, was er da spielt, nee. Wo er doch sehr stereotyp besetzt wurde. Dann eben auch direkt mit Rivalen und ausgelöscht. Neben Karate Tiger eigentlich einen guten Start in seine Karriere hatte, aber dann, wie du sagst, auch die Karriere war schnell wieder vorbei. Das war nicht seins. Er hat dann lieber was anderes gemacht und hat gemerkt, das passt nicht. Und dann ist er leider früh durch eine Krankheit verstorben.
Ja, aber der ganze Film ist ja wirklich nur ein einziges Stereotypentum.
Kommen wir mal zu den typischen Stereotypen. R.J. Madison III. Es ist natürlich völlig klar, dass der Mensch, der afroamerikanische Wurzeln nennt man das, glaube ich,
natürlich
heutzutage.
Irgendwann
natürlich Hip-Hop hört, natürlich immer rumtanzt, natürlich
einen Walkman auch mit einem Prince-Kostüm irgendwann auf.
Natürlich immer total den coolen Spruch auf den Lippen hat. Also ja, der Film ist eine einzige Stereotype, muss man ganz klar sagen. Man muss den schon mit einer gewissen Leichtigkeit gucken, weil das ansonsten ein bisschen unerträglich wird. Und dann auch so die Sprüche dahinter. Also das ist schon teilweise so flach, ne?
Ja, aber
das ist ja so die Szene, wenn sich RJ hinstellt, sagt, ey, RJ, macht's möglich. Das sind so diese typischen Gassenhauer, wo man sagt, ja, das schreibt man dem auch zu. Genauso auch den anderen Figuren, dem Kent Lippmann, wenn der Sprüche bringen darf, dann sind das auch eben so typische Sprüche eines frustrierten, fettleibigen Menschen, der natürlich total neidisch sein muss auf den trainierten Menschen.
Und da sind wir aber jetzt wieder auf die Sache, wo ich sagen muss, fehlt das, weil man das aus dem Drehbuch rausgeschrieben hat, oder fehlt es einfach wegen Schlampigkeit? Das ist so einer der Sachen, wo ich mich gefragt habe, ich komme gerade nicht mit. Und das passiert hier im Film so zwei, drei Mal, dass du wirklich sagst, ich kann gerade der Handlung nicht so ganz mehr folgen.
Ist irgendwie so ein krumm, dicker Bruch.
Das drin, holpert jetzt, weil du hast dann irgendwann die Sache mit, wo ich meinte vorhin im Diner, wo Scott da mit seinen Freunden ist.
Wo die den umzingeln dann.
Ja, dann kommt ja RJ vorbei. Und du merkst ja vom ersten Moment an, wo RJ im gleichen Set zu sehen ist wie Scott. Scott mag ihn nicht.
Nee, genau. Scott lauert ihm auf, stellt ihm nach, stellt ihn Fallen.
So, und dann hast du halt die Sache mit dem Diner. Und man einigt sich darauf, dass seine Freunde, Scotts Freunde, RJ umzingeln, damit er ihm jetzt eine Abreibung verpassen kann.
Richtig.
Und einer seiner Freunde stellt dann eigentlich die beste Frage, weil die habe ich mir auch gestellt dann in dem Moment. Hör mal, was hast du eigentlich gegen RJ? Und die einzige Antwort ist, ja, ich habe Gründe.
Und dann ist die Akzeptanz von Scott so groß in der Gruppe.
Du hast Gründe.
Ja. Okay. Die ganze Gruppe wurde aber vorher überhaupt nicht vorgestellt. Man weiß gar nicht, was ist das für eine Gruppe. Die sitzen da plötzlich mit Scott. Und Scott kriegt diese Nachfrage, die total berechtigt ist, und sagt, ich habe Gründe. Ja, und dann akzeptieren das alle und machen mit, wo ich mir denke, woher kommt diese unfassbare Akzeptanz von Scott als Führungspersönlichkeit dieser Gruppe, wo er vorher bei den Streichen eigentlich total unsouverän und peinlich wird.
Ja,
also passt auch so gar nicht zu seinem Charakter.
Ja, das ist ja nicht das Einzige, was nicht passt. Das ist ja dann im späteren Verlauf so, um das mal auch ein bisschen grob abzuhandeln, Jason will natürlich dann auch in Seattle Karate trainieren, Auch scheinbar gibt es in Seattle nur einen Dojo.
Natürlich, Karate ist jetzt nicht so verbreitet.
Ne? Und er tritt natürlich dann
auch in auch mehr so ein Dorf halt.
Ja, und er geht natürlich auch zu dem Dojo, wo auch irgendeine Kampfsportgröße und Meister ist und will dort trainieren. Da trifft er dann natürlich auf die Sterbenschnuppe Ramsey. Der wird nachher nochmal kurzzeitig irgendwie leicht wichtig. Auch so eine Sache, wo ich sage, hätte der nicht mehr Handlung verdient, aber egal. Und wer trainiert in diesem Dojo? Es ist natürlich Scott. Wo ich mich frage, wem willst du jetzt erklären und wem willst du klar machen, dass diese Person mit diesem Körpergefühl, mit diesem Gewicht und mit dieser Schlaksigkeit, die der am Tag legt, tatsächlich Karate machen will?
Genau, genau. Also auch völlig unnütz. Ja, du sagst es gerade schon. Dale Jacoby spielt den Dean Ramsey, der dann irgendwie der Leiter ist. Es wird nachher erklärt, alles, was da im Dojo passiert.
Ja, ist die Vertretung vom eigentlichen Chef gerade.
Kriegt keiner mit, weil der Chef Dean Ramsey ist gerade nicht da. Der ist gerade auf einem Turnier und...
Nee, Dean Ramsey ist ja Sternschnuppe.
Ja, aber der Typ hier, der Leiter, hieß doch anders. Also der Vertreter.
Nee, der Vertreter ist Dean Ramsey.
Ach so. Wie hieß denn nochmal der andere Typ?
Du meinst...
Jetzt verdrehe ich das gerade.
Warte, wie hieß denn noch? Ich komme jetzt nicht drauf.
Also auf jeden Fall kommt er ja da rein, trainiert und natürlich nutzt Scott das Ganze, um Lügen zu verbreiten. Hier, der hat unser Karate schlecht gemacht. Auch das ziemlich eindimensional.
Ja, der ist hier nur, der weil sagt, er zeigen will, L.A. Karate ist besser als Seattle Karate.
Genau, genau. Ne? Also auch da völliger Blödsinn eigentlich, wie das läuft.
Ja. Kriegt da eine tierische Abreibung, der gute Jason. Läuft nach Hause. Kriegt dort Ärger mit seinem Papa, der macht natürlich dann das einzig Richtige als ehemaliger Dojo-Leiter und Karate-Champ. Ja, der reißt ihm die Hütte auseinander und wirft sein Trainingszeug raus und sagt, Karate ist nichts für dich, ich hätte schon viel früher machen sollen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so die erste Hälfte des Films. In dieser ersten Hälfte des Films haben wir ja eigentlich...
Ian Reilly hieß der, genau, jetzt habe ich es wieder. Ach, Mensch.
Der Ron kriegt dann Conan. Nur die Abreibung. Wir haben jetzt vergessen, da gab es ja auch noch diese Geburtstagsparty erstmal.
Ja, genau, aber jetzt habe ich hatte jetzt gerade so diesen Struggle mit diesen beiden, da habe ich ja den Namen verdreht.
Okay.
Ron Ponnell war es natürlich, der den Superhelden darstellt, der ja gerade auf einem Turnier unterwegs ist und dann erst wiederkommt. Hoppala. Dankeschön, ja. Und denn völlig richtig, Dale Jacoby ist der die Vertretung macht, Sternschnuppe, der auch dann tatsächlich, der hat ja sogar einen Auftritt als Boxer in Rocky 5 und in Stirb langsam 2. Ja,
durfte mal durchs Bild laufen.
Namhafte Filme. Und der spielt ja dann auch noch in dem einen oder anderen Teil mit, auf den wir zum Schluss heute nochmal kommen. Ja.
Jedenfalls, ich war jetzt ein bisschen gerade vorgegriffen mit dieser Sache mit der Garage. Ja, wir haben ja erst noch so eine Sache, dass Jason... aus heiterem Himmel und gefühlt ist er gerade erst dahin gezogen und einen Tag da. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit in diesem Film, wie lang schnell...
Hat man gar kein Gefühl für.
Also gefühlt ist er den ersten Tag da und ist schon auf irgendeiner Party eingeladen.
Weil natürlich total zufällig erkennt ein Mädel, was da lebt in Seattle, aus L.A. Wovon wir aber dann gerade in dem Moment das erste Mal so...
Ja, also der ist auf dieser Party, ist die direkt am Abknoten. Die sind schon ein Paar und du denkst dir nur...
Zufällig ist er natürlich auf einer Party, wo auch die Leute aus dem Dojo sind, mit denen er Beef hat.
Ja, und da kriegt er halt die Abreibung, läuft wie ein kleines Kind nach Hause und dann reißt Papa seine Hütte ein.
Richtig.
Und bis dahin, und das wollte ich eigentlich hinaus, und bis dahin haben wir eigentlich hier die asiatische Version von Karate Kid. Im Großen und Ganzen.
Ja.
Wir haben eigentlich den ganzen Anfang bis, also, Jay Russo heißt der. Ich bin kein Cobra Kai-Fan.
Ja.
Also Russo, ich weiß ja gar nicht, wie der Typ mit Vornamen heißt. Ralph Macchio halt. Haben wir hier eigentlich die Karate-Kid-Geschichte, bis er dann auf Mr. Miyagi trifft.
Und jetzt ist ja zufällig RJs Papa Immobilienmakler und deswegen weiß ja RJ von einem leeren Gebäude.
Wo man
ganz
dann
zufällig. Ganz zufällig, also ihr merkt, immer wenn die Handlung irgendwie nicht weiterkommt, dann gibt's einen Zufall, wie, ey, ich kenne zufällig jemanden aus L.A., eine 17-Jährige, die gerade ihren Geburtstag feiert und, ne, weswegen ich da ein Beef mit den
Dojo... Die nebenbei auch die Schwester von dem einzigen Dojo-Inhaber in Seattle und dem Karate-Champ dort ist.
Völlig klar.
Natürlich. Der gerade auch das gleiche Problem hat, wie sein Vater hatte, weil die New Yorker Mafia auch seinen Dojo
übernehmen will. Genau, auch das rein zufällig.
Ne? Rein zufällig.
Ja. Und jetzt ist auch noch RJs Vater Immobilienmakler zufällig, weswegen wir zufällig von einem leerstehenden Gebäude wissen, wo zufällig Jason dann eine neue Trainingsstätte einrichten kann, weil er von seinem Vater rausgeworfen wurde, weil er auf der zufälligen Party, auf der er zufällig war, von der zufälligen Schwester, die er zufällig aus L.A. kannte, von dem zufälligen Seattle-Besitzer, der zufällig genauso von New York ausgebeutet wird wie sein eigener Vater,
und
rausgeschmissen wurde.
Und zufällig ist dieser Film bis gerade noch sehr irgendwie real und wird zufälligerweise jetzt weird.
Jetzt erscheint.
Weil er legt sich
dahin. Jetzt erscheint die besondere Kraft, Per. Die Kraft, die den ganzen Film verändern wird. Per, ich sag nur so viel. Schnell und stark dank Ski.
Ja, es erscheint der Geist von Bruce Lee.
Der ist ja auch in Seattle beerdigt worden.
Ich weiß gar nicht.
Also unter anderem.
Unter anderem, danke.
Ja.
Und das ist so die Sache, habe ich als Jugendlicher damals gefeiert, diesen Twist. Und dazu muss man sagen, als Jugendlicher habe ich mich dann eins immer gefragt, warum sieht der Typ nicht aus wie Bruce Lee?
So gar nicht.
Aber so gar nicht. Und dann kriegst du dann irgendwann heraus, der Darsteller des Bruce Lees ist eigentlich in Wirklichkeit Bruce Lee. Weil der Darsteller Kim Tae-chung war nämlich die Verkörperung von Bruce Lee in Mein letzter Kampf und der letzte Kampf der Todeskralle. Hat also in Mein letzter Kampf Bruce Lees Szenen, wo er leider dort schon verstorben war, übernommen, gedoubelt und hat dann einen Teil auch in dem anderen Film Game of Death 2, hieß bei uns dann halt Der letzte Kampf der Todeskralle, hat auch dort Bruce Lee in dem ersten Teil gedoubelt, bis er in dem Film gestorben ist, um dann als sein Bruder ohne Tricks aufzutauchen. Das ist der gleiche Darsteller halt, der auch jetzt hier in Karate Tiger auftaucht.
Ja.
Also das ist jetzt nicht irgendwer, dass man gesagt
hat, nee.
Asiat oder
Schwarz. Aber er sieht halt nicht aus wie Jackie Chan. Wie
Bruce Lee. Und was und auch ganz
lustig. Er bringt ihm seine Lieblingsblumen.
Ja, auch.
Ja, damit er den Mut und die Kraft bekommt.
Ja, ja.
Von Bruce Lee.
Und was ganz lustig ist mit Kim Tae-chung, das muss man auch überlegen, man hat den Darsteller halt genommen, weil, ey, du hast Bruce Lee schon zweimal verkörpert, du siehst ihn vielleicht doch für den einen oder anderen ähnlich. Du machst bitte die Dreharbeiten jetzt in Amerika. Und das, ich habe extra auf die Uhr geguckt, das ist circa in der Hälfte des Films und aus der Erinnerung ist der Dreiviertel des Filmes nur dieser Bruce Lee-Geist da und es sind im Endeffekt so 10, 15 Minuten nur. Und während der Darsteller halt in Amerika war, stellte sich heraus oder stand das Team vor der Herausforderung, Kim Tae-chung kann kein Englisch. Das heißt, die dort hiesigen Darsteller können sich mit ihm nicht verständigen. Das asiatische Team kann sich aber auch nicht mit dem verständigen, weil Kim Tae-chung spricht weder Kantonesisch noch Mandarin, weil der Darsteller ist Südkoreaner und spricht nur Südkoreanisch oder Koreanisch. Das heißt, man musste extra dafür noch einen Dolmetscher haben, der dann ihm auch sagt, was er zu tun und zu sagen hat. Und man hat dann bei den Dreharbeiten extra darauf geachtet, dass man ihm Worte in den Mund legt, die man auch noch relativ gut dubben, also synchronisieren konnte. Aber es ist wirklich so, aus der Erinnerung in Karate Tiger hast du unwahrscheinlich viel Bruce Lee-Geist in dem Film. Und
ja,
das ist gar nicht der Fall.
Per, wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das.
Ja, deine Schulter hat, dein Arm hat den kürzeren Weg als meiner. Was meinst du, wie kann ich dich schlagen?
Ja, das ist schon alles irgendwie sehr stark an den paar Haaren herbeigezogen.
Ja, was heißt an den Haaren herbeigezogen? Es ist sehr stark ohne Kontext aus irgendwelchen Lehrbüchern von Bruce Lee damals abgeschrieben
worden. Du willst schnell und direkt nur mit Ski. Das ist das Resultat von Power.
Ja.
Also, jetzt kommt so der Punkt. Jeder Satz, den dieser Wannabe Bruce Lee spricht, ist ein Satz für Filmzitate.
Ja, aber du hast es jetzt auch noch hier so, du kriegst jetzt eine, und das ist auch wieder so
eine Sache. Du musst in dir eine Leere schaffen.
Ach ja, dieses Glas ist gefüllt mit deinem Wissen. Das Glas zeigt das Wissen, was ich in dich reinsetzen könnte. Wenn ich jetzt mein Wissen in dich reinschütte und dann läuft dein Glas über. Nein,
und
nein.
Und es vermischt sich.
Weg und es läuft über. Ja, gut, du hast kapiert. Ich schütte das weg und kann mein Wissen komplett in dich reingehen. Oh mein Gott, das ist so.
Du musst in dir halt eine Leere schaffen. Ja. Deine Augen müssen in alle Richtungen blicken. Ich könnte jetzt minutenlang noch so weitermachen, ja, obwohl das nur etwas mehr als 10 Minuten geht.
Aber die Sache ist ja jetzt auch hier.
Aber
so,
ganz ehrlich, ich habe jetzt beim Rewatch da gesessen und Tränen gelacht.
Ja,
und das sind 12 Minuten pure Comedy, weil es so krass an den Haaren herbeigezogen ist.
Also Punkt 1, heute lachst du darüber. Damals hast du das komplett ernst genommen.
Ja, total.
Und selbst die Sequenz, wo RJ Jason beim Trainieren beobachtet und sieht den eigentlich nur Schattenboxen und wie Luft ihn verprügelt, weil, was machst du da gerade und mit wem redest du da? Es ist so wirklich Comedy-Gold und du hast es damals auf ernster Basis abgefeiert.
Ja, aber das zeigt ja, wenn man sowas nochmal über 30 Jahre später sieht, wie krass anders so ein Blickwinkel auch ist. Ja,
aber was auch dann wieder mir aufgefallen ist, es ist dir nicht klar geworden, wie lang trainieren die, über welchen Zeitraum dort.
Nein.
Keine Ahnung.
Es ist ein Zusammenschnitt, der suggeriert, das ist ein ewig langes Training, der muss ewig lange da sein. Und in Wirklichkeit geht das halt, wie gesagt, 10, 12 Minuten.
Ja, ja, aber das Lustige ist ja auch, in der Montage wird ja auch auf einmal der ganze Konflikt mit seinem Vater auch wieder gelöst. Ja,
natürlich.
Du erfährst jetzt also nach einer Stunde erst, dass aus dem ehemaligen Dojo-Karate-Champ L.A.'s, nebenbei der einzigen Karateschule oder des einzigen Karate-Dojos
in LA. Ganz die einzige. Gab keine Konkurrenz.
Der ist jetzt Barkeeper. Der ist jetzt hinter der Theke.
Er will ja nichts mehr mit Karate zu tun.
Ja, und will auch nichts mehr kämpfen.
Gar nicht mehr.
Und als er darauf angesprochen geht er ja auch hin und wirft da seinen Gast raus. Dann siehst du wieder dann siehst du wieder Jason, wie sie am Trainieren sind. Und dann siehst du auf einmal wieder Jasons Vater, wie er dann von den Typen plus seinen Freunden umzingelt wird auf dem Parkplatz, nachdem er den Laden schließt, am helllichten Tag übrigens, weil Bars schließen scheinbar in Seattle tagsüber mittags.
Natürlich, logisch, Sperrstunde,
ja.
Sperrmittagsstunde weg.
Da sind wir wieder bei Zufällen. Und dann wird er verprügelt und dann kommt Jason ihm zur Hilfe, rettet den Tag und auf einmal ist sein Papa total froh, dass sein Sohn kämpft. Und obwohl das so vorher verteufelt hat, du wirst kein Kämpfer, du sollst den Scheiß sein lassen.
Es war ja töricht, den Kampfsport abzuschwimmen.
Genau, nein, war super.
Ja, aber eine Szene davor finde ich noch wichtig, vor dieser Kneipenschlägerei, dass RJ nämlich ja dann ihn beim Trainieren beobachtet und feststellt, der spricht mit sich selbst.
Ja, das ist ja die Sache, die ich vorhin meinte. Das wirkt so lächerlich. Der kämpft mit Bruce Lees Geist, aber er kann ihn ja nur sehen und auch fühlen, wenn er geschlagen wird. Und er spricht ja natürlich auch mit ihm. Aber diese ganze...
Und das Sandsackende fand ich genial. Ne? So dieses... Er hat ja dann immer den Fuß in der Schlaufe und erst wenn er den Sandsack trifft, ist meine Aufgabe beendet.
Ja.
Ja, also... Es ist schon sehr pathetisch.
Aber das Lustige ist, es wird ja in dem ganzen Film nicht einmal wirklich auf diese Situation mit Bruce Lee eingegangen.
Nö.
RJ stellt ihn nicht einmal zur Rede, immer, mit wem redest du da oder mit wem
trainierst
du da?
Nein, das ist völlig normal, dass der Selbstgespräche führt. Wo man ja von ausgehen muss, das geht ja über Monate so.
Ja, das ist ja die Sache. Du kriegst, wie gesagt, manche Zusammenhänge nicht erklärt. Zum einen... Keiner nimmt irgendwann wie Anstoß daran, dass Jason auf einmal wie ein Bekloppter trainiert, auf dem Spielplatz ist, wie ein Bekloppter trainiert.
Keiner vermisst
trainiert.
Ihn, ne?
Keiner vermisst ihn. Sein Vater kriegt das angeblich nicht mit.
Obwohl das ja über Monate gehen muss.
Seine große Liebe kriegt das nicht mit.
Dass er seit Monaten verschwunden ist.
Die ist, glaube ich, den ganzen Tag auch nur mit Dean Stern Schnuppe Ramsey zusammen. Weil das kriegst du ja auch nicht mit, weil Dean Ramsey ist...
Also ihr merkt, ne?
Weil der ist ja hinter ihr her.
Ja, also das Drehbuch-Clash-Thema ist hier wirklich ein großes. Ja, und dann irgendwie sind die plötzlich noch kurz in der Disco. Dann wird da noch ein bisschen gefeiert. Ei, also es ist alles irgendwie krude.
Ja, und auf dem Nichts sagen. Wird auf einmal dieses Karate-Turnier stattfinden, wo dann...
Ja, der Showdown kommt.
Ja, wo New York gegen Seattle antritt.
Aber was ich ganz wichtig finde, bevor wir dazu kommen, zwei Sachen hat der Film noch, die ich erwähnen möchte, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Musik. 80er Musik.
Ja,
keine Musik, wo du sagst, ah, das Lied. Aber der Film hat durch geschickten Einsatz von Musik totales 80er Flashback-Feeling bei
mir. Das ist richtig. Es fehlt mir so, dass, also ich gebe dir recht, die Musik ist so typisch 80er. Aber ich sag mal, im Gegensatz zum Bloodsport mit diesem Kumite oder
ist viel zu der Lead-Song,
Kickboxer,
ne?
Kickboxer, Never Surrender, ist viel zu
das Lied.
Ne? Das Glory ist Kind of Love, wie bei Karate Kid 2. Es fehlt so wirklich das Lied.
Aber was ganz spannend hier ist, es gibt ja tatsächlich, je nachdem, wo der Film veröffentlicht wurde, unterschiedlichen Soundtrack. Das heißt, in Europa gab es jetzt andere Musik dazu, als zum Beispiel in Asien oder Amerika.
Das ist richtig. Nebenbei auf meinem Mediabuch, was ich habe von Splendid, da sind sogar mehrere Filmfassungen drauf und da haben die sogar an den Sound gedacht.
Ah, okay. Also es gibt wohl angeblich 4 unterschiedliche Soundtrack-Versionen. Finde ich schon ziemlich krass, dass man sich diese Mühe gemacht hat. Ja, und das Zweite ist dann eben kombiniert mit der Musik, die Settings, die Klamotten, das hat schon bei mir krasse 80er-Feelings ausgelöst. Das will ich dem Film bei allem kruden Drehbuch, bei den starken Stereotypen, bei der wirklich dumpfen Handlung, schauspielerische Leistung durch die Bank eigentlich eher nicht erwähnenswert bis grottenschlecht und unfreiwillig komisch ganz oft.
Und wenn du jetzt sagst, starke Stereotypen...
Will ich dem einfach mal zugutehalten, Soundtrack ist gut, die Kampfszenen, die da sind, die sind zumindest solide.
Ja.
Ja, also man konnte, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Das ist jetzt nicht ein Niveau, das ist wow, das habe ich noch nie gesehen, aber man kann es sich angucken.
Ich sag mal, damals, wo der Film rauskam, war es für uns schon wow.
Der
Film hat uns alle geflasht. Wie gesagt, kann ich heute nicht mehr nachvollziehen.
Dazu kommen wir jetzt aber nochmal.
Na, eine Sache muss ich aber noch sagen, wegen deinen Stereotypen. Das ist auch die Simpelheit der Benennungen, die man da zum Teil hat. Weil nicht nur, dass man sich mit einfachen Namen da zufrieden gibt, mit Jason, Scott, Kelly. Das sind ja wirklich Allerweltsnamen, die du in jedem zweiten Film hast. Das Geile ist ja, wenn das Turnier startet, die beiden Namen der Gruppierung.
Oh mein Gott.
Dann hast du erstmal die Jungs aus New York. Die werden als die Manhattan-Raufbolde angekündigt. Wo ich dann... Ist mir nie aufgefallen vorher. Auf einmal höre ich da nur Manhattan Raufbolde. Ja, holt noch mehr den Vorschlagkammer rauf und sagt mir, das sind die Bösen. Und wie heißt das hiesige Team? Die Seattle Sidekicks. Wenn man weiß, dass nachher Jason eine zentrale Rolle spielt, ja, sind das wirklich nur Sidekicks. Aber diese Namen, Manhattan Raufbolde und
Manhattan Bullies, muss man das ja eigentlich dann sogar übersetzt nennen, ne?
Ja, genau, übersetzt, ne? Ja. Aber da habe ich auch nur in dem Moment gedacht,
Manhattan Bullies were the Seattle Sidekicks. Ja, der ganze Film ist ja so. Das ist es ja, der Film war damals recht bannbrechend. Trotz allem, also wenn man das heute sich anschaut, man kann das einfach gar nicht mehr verstehen, ne? Ja, kommen wir aber dann zum Ende, ohne zu viel zu verraten. Seattle gegen LA, 3-3. Und irgendwie sagt dann dieser Mafia-Boss, dieser krude...
Der Mafia-Obermacker vom Chef.
Der sagt, ja, ist ja alles Blödsinn hier, 3 Leute gegen L.A. ins Rennen zu schicken. Ich schick nur einen.
Ivan.
Krasinski. Und dann kommt Jean-Claude wieder schön mit den gegelten Haare rein. Und nochmal, er bringt das wirklich gut rüber. Also damals habe ich wirklich gedacht, das muss ein Russe sein. Ne? So wie der so reinkommt, mit seiner ganzen Art.
Jetzt mal ganz dumm, ja? Es macht viel das Haar.
Ja, absolut.
Dieses zurückgegelte Haar, was du in Karate Tiger siehst, als Russe dann verkauft zu kriegen, kommt super rüber. Wenn du bedenkst, dass du im gleichen Jahr oder ein Jahr später dann Bloodsport gesehen hast, den gleichen Darsteller, nicht wesentlich älter und einfach nur mit Kurzhaar hochfrisiert,
sieht komplett anders aus.
Ist ein komplett anderer
Mensch. Und ich hatte den Eindruck, dass er so ein bisschen auf blass geschminkt war.
Vor allem das Zurückgegelte bringt ihn auch sehr viel böser rüber, als er eigentlich sein würde, wenn die Haare kürzer und hochfrisiert werden.
Ja, total, total, total. Ja, also wir wollen jetzt das Ende nicht groß verraten, aber...
Ja, Jason steigt im Ring und...
Am Ende, der haut alle weg und da muss natürlich unser Superheld, der ja zufällig die 17-Jährige kannte aus L.A. und zufällig ganz viele andere Zufälle in diesem Film hatte, um zufällig am Ende hier jetzt auch als Zuschauer da zu sein, zufällig, nachdem er monatelang von dem Geist von Bruce Lee trainiert wurde.
Ist zufälligerweise im Ring derjenige, der seinem Vater das Knie gebrochen hat, weshalb der einzige Dojo in L.A. schließen muss.
Oh. Ah ja, es ist, wie gesagt.
Und zufälligerweise kann Ivan sofort erkennen, wer das ist.
Der Sohn.
Der Sohn des Vaters.
Jetzt wollen.
Wo ich mir auch dachte, ja, der Sohn des Onkels geht schon.
Aber diesmal wird der Spieß umgedreht, du Maulheld. Oh.
Ja. Wobei, der Kampf ist gut. Sind wir mal ganz ehrlich. Das klingt gerade so, als würde ich das alles ins Lächerliche ziehen wollen. Problem, was ich mit Karate Kid ein bisschen habe, wenn ich den gucke, gucke ich den als Kind der 80er und habe meinen Spaß dran. Wenn ich aber über den Film nachdenke, denkt jetzt der aktuelle Peer über den Film
dann
nach.
Dann ist es eine dumme, naive Action-Mischung.
Ja.
So da das Lexikon des internationalen Films. Also
wo du dich fragst, warum muss jetzt der Geist von Bruce Lee auftauchen, hätte jetzt nicht irgendein anderer Lehrer kommen.
Aber 1900,
Miyagi hätte auch nochmal vorbeischauen können.
Aber ne, wir müssen nochmal darüber reden, das machen wir sonst eigentlich eingangs. Per, wann hast du das erste Mal diesen Film gesehen?
Ja, 86, wo er in Deutschland rauskam.
Mhm. Ja, so, das heißt, als zarter Jungspund, der von sowas natürlich damals mit kein Internet, keine anderen Kampffilme,
die man bisher groß... War damals mit meinem besten Freund da drin, sogar im Kino, weil der war begeisterter Taekwondo-Schüler, also der hat wirklich Kampfsport gemacht und der hat mich dann in diesen Film reingezogen, wo ich gedacht habe, ja, okay, guckst du dir an. Und ich weiß noch, wie ich Mitte des Films da saß und habe nur gedacht, what the fuck?
Ja, ist so. Ich kann dir sagen, das Ding kursierte dann, ich bin ja 3 Tage jünger als du, ich habe es ja nicht ins Kino geschafft in den Film, aber dann kursierte das als Tape auf dem Schulhof, dann habe ich es bekommen, dann war ich heiß wie Frittenfett. Wir haben das mit den Jungs gesehen und wir brauchen, glaube ich, über das Ende uns nicht mehr groß unterhalten, aber wir können uns...
Kein Rückzug, kein Aufgeben.
Niemals, auf gar keinen Fall, Per. Wo kämen wir denn dahin? Ja. Aber ich kann dir sagen, es gibt dann Filme, die im Sogwasser von Karate Tiger kamen. Da waren wir dann ganz heiß, dass wir Gott sei Dank endlich alt genug waren, um in diese Filme ins Kino zu gehen. Ja, weil die ja dann ab 12 oder 16 waren, je nachdem, über welchen Teil wir sprechen. Und das hieß, ne, dass ich dann froh war, 16 zu sein, um endlich in einen der Kickboxer-Teile gehen zu können. Ich glaube, es war Best of the Best. Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste ich mal nachgucken. Also so einen Stellenwert hatten die bei uns. Dass wir dann so mit 6, 7 Jungs ja, also dann ins Kino gegangen sind, weil, hey, ist von Karate Tiger eine Fortsetzung. Diese Zugkraft hatte der Film damals tatsächlich auf die jungen Leute. Ja, Per, geben wir dem mal kurz eine Note. Ich weiß, das ist jetzt echt irgendwie schwer. Und
also vom Herzen her wäre es natürlich für mich die absolute 10. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber realistisch betrachtet...
Ist das weit weg von der 10.
So eine 6, 6,5, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Eine 7, wenn ich jetzt die Kämpfe werten würde.
Boah, das ist schon...
Aber eine Sache fällt mir gerade noch ein.
Es ist halt so wahnsinnig schwierig, weil irgendwo auf der einen Seite will man dem Film natürlich eine gute Note geben, auf der anderen Seite ist das eigentlich komplett gar nicht... Also eigentlich ist es eine 5. Ne? Eine 4 bis 5. Wenn man den ganz ohne irgendwelche Nostalgie bewerten würde, mit Nostalgie, ich wäre nicht bei einer 10, ich wäre vielleicht bei einer 8 oder 9. Und wenn man daraus so eine 6,5 bis 7 mischt, ich glaube, dann passt das schon. Ist halt total auf dieser Karate-Kid-Welle geschwommen, ist aber halt, ja, mit all den Defiziten, die wir hier benannt haben. Ne?
Aber eine Sache noch zu Jean-Claude. Weißt du, womit du Jean-Claude eigentlich in diesem Film am meisten vergleichen kannst?
Hm?
Wenn wir schon bei dem Geist von Bruce Lee sind? Mit Chuck Norris in der die Todeskralle kehrt zurück. Weil ähnlich wie Chuck Norris in die Todeskralle kehrt zurück, hat Jean-Claude hier eigentlich, lass es mal 10 Minuten Screentime sein. Der darf am Anfang einmal böse in die Kamera gucken,
ja.
Jasons Vater vermöbeln.
Ja.
Und hat am Schluss seinen großen Moment, in dem der ganz Seattle natürlich aufmischt, bis Jason reinstürmt.
Hm.
Und dann wirklich mal gefordert wird. Und das ist wirklich so, es hat ein bisschen was von Chuck Norris, der dann den Schlussfight mit Bruce Lee im Amphitheater in Rom hatte.
Ja, kommt hin.
Und es ist auch, glaube ich, gut so, dass Jean-Claude Van Damme nicht so überstrapaziert in dem Film eingesetzt wurde.
Nee, absolut, absolut. Da bin ich bei dir. Diese Rolle hat auch das Besondere seiner Rolle gemacht. Zwei kurze Auftritte und wieder weg. Und
aber hat gereicht, um auf jedem Cover präsent zu sein.
In jedem Cover, ja gut, aufgrund seiner zukünftigen Karriere dann natürlich auch. Per, jetzt müssen wir natürlich das Unmögliche wagen. Wir müssen uns mal anschauen, wie es weitergeht. Es geht weiter, es ist ja No Retreat, No Surrender, in Deutsch Karate-Tiger.
Ja, und was folgt darauf?
No Retreat, No Surrender 2.
Richtig,
ja, Karate-Tiger 2. Raging Thunder, also so weit, so einfach.
Aber, und jetzt kommen wir zu einer kleinen Anekdote noch zum Schluss, zu Karate-Tiger 1. Die beiden Hauptdarsteller von Karate Tiger 2, weißt du, wer das sein sollte eigentlich?
Nein.
Kurt McKinney und Jean-Claude Van Damme.
Die haben aber beide abgesagt.
Und falsch.
Jean-Claude hat abgesagt.
Jean-Claude hat seinen Vertrag gebrochen.
Die hatten doch einen Vertrag über zwei Filme, oder?
Richtig, nämlich Kurt McKinney und Jean-Claude hatten einen Vertrag über zwei Filme. Beide. Jean-Claude hat den
quasi
gebrochen.
Quasi das Rematch.
Weil er Bloodsport machen wollte.
War eine gute Wahl übrigens.
War eine gute Wahl. Und er hat dann McKinney auch abgeraten, das zu machen. Folgedessen haben wir dann eine komplett neue Cast, die auch keinen Bezug auf den ersten Film hat, hätte sie wahrscheinlich eh nicht gehabt, so dass man hier von der Anthologie-Reihe sprechen kann und weniger von einer Serie.
Cynthia Rothrock haben wir jetzt nämlich.
Ja, die, je nachdem, welche Fassung du guckst, ob Deutsch oder Originalton stirbt oder überlebt. Aber natürlich, nach Karate Tiger 1 kommt Karate Tiger 2 im Original an, auch No Retreat, No Surrender Teil 2.
Der war jetzt auch, muss ich sagen, nicht grottenschlecht.
Nee, der hat mir richtig gefallen.
Ja, das würde ich nicht sagen.
Nein.
Doch. Also dir vielleicht, aber mir nicht.
Sorry, wo der damals rauskommt, ich hatte mal einen Spaß damit. Aber was kommt natürlich nach Karate Tiger 2?
Jetzt müsste per Logik man sagen, jetzt kommt Karate Tiger 3. Falsch.
Weil das war das Problem. Das Studio bzw. der deutsche Verleih, alles was wir jetzt sagen, betrifft den deutschen Verleih, wollte natürlich schnell einen dritten Teil, den es nicht gab.
Nein.
Dann hatte man aber auf
also einmal... Also 86 war Teil 1, No Retreat, No Surrender, 87 Teil 2. Man wollte quasi 88 den dritten Teil bringen.
So. Es gab aber kein No Retreat, No Surrender 3. Also...
Und man muss dazu wissen, man war ja in den Kinos gerade voll auf dieser Welle.
Ja, aber das war ja auch nach Bloodsport. Da ist dieser Jean-Claude Van Damme und hat gerade wieder einen Film gedreht. Der heißt Kickboxer. Und der ist ja bei den Fans sehr beliebt und der hat im ersten Teil mitgespielt.
Und das ist, macht doch total Sinn, jetzt zu sagen,
also bringen
wir machen
den Film
Karate Tiger 3.
Genau, ne, nennen dann den Film Karate Tiger 3, der Kickboxer.
Genau, der Kickboxer.
So, was folgt dann nach Karate Tiger 3?
Moment. Der war ja jetzt auch nicht so schlecht.
Der war auch, ne, der hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, aber was kommt der war besser für mich als Karate Tiger 2 tatsächlich. Ja, ne, Moment. Wir müssen jetzt nicht
hier jeden durchraten. Lass uns jetzt mal nicht über die Filme reden.
Nein, aber wenigstens, der ist sehenswert. Das wollte ich nochmal rausgeben.
Ja.
Der ist in der MGM-Flat drin. Sehenswerter als Karate Tiger 2. Ja.
Aber was folgt denn nach Karate Tiger 3?
Jetzt müsste ja eigentlich Karate Tiger 4 kommen.
Falsch.
Ah, oder vielleicht Kickboxer 2.
Das ist nämlich die Sache. Jetzt gibt's den Film Kickboxer 2. Man hat also eine zweite Serie aufgemacht.
Der Champ kehrt zurück.
Nein, eben nicht. Weißt du, wie der Originaltitel von Kickboxer 2 ist?
Nein.
No Retreat, No Surrender 3. Blood Brothers. Man hat also den Erfolg von Karate Tiger 3 gehabt, der Kickboxer.
Ja.
Hat dann No Retreat, No Surrender 3 dann auf einmal gehabt, der ja eigentlich Karate Tiger 3 geworden wäre. Hat den aber nicht Karate...
Spätestens jetzt solltet ihr euch eine Skizze machen.
Hat den aber nicht Karate Tiger 4 genannt, sondern Kickboxer 2 Blood Brothers.
No Retreat, No Surrender 3.
So, dann kam, und jetzt wird's, es wird spannend noch, dann kam natürlich Karate Tiger 4.
Ich überlege gerade, ob ich No Retreat, No Surrender 3 gesehen habe. Also Kickboxer 2 Blutbrüder.
Der,
ne?
Der war sogar ansehnbar. Dann kam ja Karate Tiger 4, der aber nicht No Retreat, No Surrender 4 war. Sondern dann hatten die auf einmal eine neue Reihe, die gerade in Amerika gestartet ist. Mit Best of the Best.
Ja.
Mit James Earl Jones und Eric, wie heißt er nochmal mit Nachnamen? Wie heißt nochmal die Dame aus...
Karate Tiger 4. Eric Roberts.
Eric Roberts, der Bruder
von den habe ich dann auch im Kino gesehen.
Das, der ist sogar gut.
Der konnte mal gucken. Aber also, ist streng genommen eine neue Reihe, die trotzdem wieder eine Fortsetzung darstellt.
Ja.
Weil
auch da wird's noch lustig. Dann kam natürlich irgendwann, übrigens jetzt wird's schön für dich, der zweite Teil, Best of the Best 2, der Unbesiegbare, mit Ralf Möller.
Ja. Der ist sehenswert, Ralf Möller, hallo.
Der aber nicht mehr zur Karate-Tiger-Reihe gehörte.
Nein.
Dann gab's noch Best of the Best 3.
Ja.
Der auch nicht zur Karate-Tiger-Reihe mehr gehörte.
Aber auch dann noch Best of the Best 4 gibt's auch noch.
Ja, der in Deutschland aber schon nicht mehr Best of the Best hieß.
Ja, der ist dann nur noch Kickfire.
So. Jetzt sind wir bei Karate-Tiger 5 angelangt.
Genau, weil 4 war ja Best of the Best.
So.
Der 3 Fortsetzungen bekommen habt, die alle aber nicht Karate-Tiger waren.
So. Karate-Tiger 5.
Moment, das ist dann jetzt, das habe ich gelesen, Kickboxer 5.
Nee, das ist King of Kickboxers.
Ah,
der im Original No Retreat, No Surrender 4 ist.
Ah, ja. Völlig logisch eigentlich.
Also wir haben als Karate-Tiger 5, No Retreat, No Surrender 4. So, jetzt wird's kurios.
Das heißt, das ist jetzt aber dann keine Kickboxer-Serie.
Nein, weil jetzt kam das Nächste. Wir haben ja vorhin erfahren, No Retreat, No Surrender wurde ja in Deutschland Kickboxer 2 genannt.
Ja.
Auf einmal haben sich die Amerikaner auch an den Jean-Claude Van Damme-Film erinnert.
Und haben den fortgesetzt.
Und haben den fortgesetzt, allerdings ohne Jean-Claude Van Damme.
Mit der Kickboxer kehrt zurück. Der Champ kehrt zurück.
Kickboxer 2, der Champ kehrt zurück.
Der war übrigens schlecht.
Wo dann die beiden Brüder aus Kickboxer, also Jean-Claude Van Damme und der Bruder, auf einmal tot waren.
Das war übrigens der Film mit Sascha Mitchell.
Richtig, der auf einmal der aus dem Nichts auftauchende dritte Bruder ist.
Der immer sonst in einer sehr schönen RTL-Comedy mitgespielt hatte.
Mit Patrick Duffy.
Mit Patrick Duffy, du weißt, was ich meine, genau. Nee, das war nicht Full House. Das war,
doch, das war Full House.
Nein, eine starke Familie.
Ja, im Original hieß die Full House.
Wie auch immer in Deutsch.
Ist egal.
Cody Lambert, eine starke Familie. Übrigens,
war nicht Full House. Ich war gerade bei einer anderen Serie.
Legendär an Kickboxer 2 ist ja noch der Regisseur. Albert Pujun. Ein Trash-Hero.
Sonst komme ich jetzt aus dem Floh. Warum erwähne ich jetzt, dass Kickboxer 2 als Serie weitergeführt wurde? Also mit, dass Kickboxer 2 der Champ-Kehr zurückgedreht worden ist, obwohl er ja gar nicht zur Karate-Tiger-Reihe gehört.
Ja, es gibt ja auch noch Kickboxer 3.
Ja, der war nämlich dann auf einmal Karate-Tiger 6.
Genau, Entscheidung in Rio. Kickboxer 3, The Art of War.
Richtig. Nebenbei, separat erschien dann wieder Kickboxer 4, der Aggressor. Nicht mehr als
ganz wichtig, aber bei Karate Tiger 6 ist wieder mit Sascha Mitchell.
Ja, das ist die ganze Reihe. Also 2, 3 und 4 ist mit Sascha Mitchell.
Ja.
So.
Der Junge aus der starken Familie mit Patrick Duffy.
Genau.
The Code Man.
So, jetzt so ist er wird's da. Eigentlich ganz simpel. Dann haben wir noch Karate Tiger 7 gekriegt mit To Be The Best.
Ja.
Wir haben Karate Tiger 8 gekriegt mit Fist of Iron. Karate Tiger 9 mit Super Fights. Und Karate Tiger 10 mit Champions.
Also je nachdem.
Man muss jetzt sagen, ab Teil 6, oder eigentlich sagen wir mal so, ab Teil
7.
5 würde ich sogar schon sagen, haben wir hier eigentlich nur noch B- oder C-Filmchen gekriegt.
Hm.
Bist du jetzt verwirrt?
Schon ein Stück weit. Jetzt
okay.
Kann man das ja noch toppen.
Ja, weil, Moment, ich werde es noch toppen. Da hast du nämlich recht. Es gibt nämlich auch noch No Retreat, No Surrender 5. Der hieß aber gar nicht mehr Karate Tiger, sondern war American Shaolin.
Ganz genau, den habe ich hier gerade schon aufgerufen. Von 1991 mit dem Reese Madigan, genau.
So, und wer jetzt meint, er ist verwirrt, es wird noch schlimmer. Weil alles, was ich jetzt erzählt habe, betraf ja nur die VHS-Zeit.
Richtig.
Jetzt haben wir ja aber auch die DVD- und Blu-ray-Zeit gehabt. Und da hat man sich entschlossen, Karate Tiger 3, der Kickboxer, nicht mehr Karate Tiger 3 zu nennen. Karate Tiger 3, der Kickboxer, wurde nur noch zum Kickboxer. Jetzt hast du aber deine Lücke. Was macht man? Man nimmt Kickboxer 2, der ja im Original No Retreat, No Surrender ist, und nennt den jetzt Karate Tiger 3, Blutsbrüder. Jetzt haben wir aber wieder ein Problem. Teil 6 ist ja Kickboxer 3. Den hat man genommen, auch aus der Serie entfernt, und hat dafür den Film, und das ist jetzt auch so eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, als Karate Tiger 6 den Film Fighting Spirit reingesetzt. Klingt erst total willkürlich, aber Fighting Spirit heißt im Original King of the Kickboxer 2. Also so wie der Untertitel von No Retreat, No Surrender 4. Und dann steige ich jetzt aus.
Danke.
Und meine einzige Frage ist,
also im Endeffekt,
von diesen knapp 18 Filmen,
ja,
wo 10 den Titel Karate Tiger tragen,
ja,
wie viel hast du davon gesehen?
7. Ich hab das mal wirklich in Ruhe reflektiert. Es waren 7, weil irgendwann, wir haben ja damals, muss man ja dazu sagen, gar nicht gecheckt, dass das nur eine Vermarktungsmaschinenhölle ist. Und haben ja wirklich gedacht, Karate Tiger ist Karate Tiger. Irgendwann wunderst du dich, dass die Darsteller ständig wechseln.
Wobei in der Original No Retreat, No Surrender Reihe, ab Teil 2 ist der Gute immer der gleiche Darsteller.
Und dementsprechend war es dann halt eben so, dass man die sich eine Zeit lang angeguckt hat. Ne? Und ich sag mal so, mein Höhepunkt war wirklich Best of the Best, hast du ja gerade genannt. Das war dann eben der 4. Karate Tiger.
Bis dahin habe ich auch geguckt, auf jeden Fall.
Das war so die Zeit 89, 90, da waren die einen totalen Up, wo ich persönlich da viel Spaß dran hatte und das auch Sinn gemacht hat. Dann auch Karate Tiger 5 habe ich definitiv noch gesehen und auch den 6. Also die ersten 6 habe ich alle zeitnah nach Erscheinen geschaut und dann hat es mich verlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die anderen, diese Kickboxer und Best of the Best Fortsetzungen, wenn ich die jetzt mit inkludiere, habe ich sogar 10 gesehen.
Also ich habe die Serie, sag ich mal so, bis Karate Tiger 6 geguckt.
Da sind wir ja ungefähr auf einem Level, genau.
Habe dann die komplette Kickboxer-Reihe tatsächlich mir mal reingezogen, die wirklich schlimm ist.
Ja, die wird auch immer schlimmer.
Ich habe mir wirklich alle No Retreat, No Surrender reingeguckt. Ich habe mir die ganzen Kickboxer reingezogen. Ich habe mir auch Best of the Best reingezogen, wobei beim 4. habe ich mittendrin ausgemacht, weil das, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und aber so diese 7 bis 10, ich habe überall mal reingeguckt und überall gedacht, nee, lass.
Nee,
also allein bei der stellenweise hast du so eine VHS-Optik gehabt und es wurde immer billiger und da bin ich echt ausgestiegen.
Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, den 8. meine ich oder den 9. noch mal probiert in den 90ern. Ich fand das unsehbar, habe die ausgemacht und ja, dann hatte ich da auch mitgekündigt mit der Reihe, muss ich sagen. Ist halt auch irgendwann so ein bisschen alles ausgeschlachtet worden. Trotz allem, Karate Tiger 1 war ein großer finanzieller Erfolg. Der hat in Amerika fast 5 Millionen Dollar eingenommen.
Hört sich heute nicht viel an, war damals
immens. War damals eine Menge, wenn man bedenkt, dass man kaum Kosten hatte. Denn im Endeffekt hat man ja kaum einen Schauspieler bezahlen müssen. Das waren ja alles eigentlich Kampfsportler ohne Schauspielerfahrung. Wie du schon gesagt hast, hatte McKinney einen schwarzen Gurt in Taekwondo und war sogar Landesmeister im Kickboxen. Van Damme, Black Belt in Karate und Mittelgewichtsmeister in Europa in Karate. Rampone, ebenfalls ein schwarzer Gurt in Ausbilder unter Chuck Norris. Dale Jacoby, ebenfalls einen schwarzen Karate-Kurt und Pete Cunningham, sogar in mehreren verschiedenen Karate-Stilen Schwarzgurt und ist später sogar in die Hall of Fame des Kickboxens aufgenommen worden. Das heißt, ja, das Konzept des Films war eigentlich komplett wirres Drehbuch, krasse Stereotypen, krassiger 80er-Mucke, krasse 80er-Optik, was die Kleidung und Setting angeht. Und ansonsten nehmen wir einfach nur Kampfkunstmenschen ohne Schauspielerfahrung, was ja auch sich auf viele andere übertragen lässt. Katie Celeno, die Kelly Reilly spielt, hat ihre einzige Schauspielrolle. Kent Lipman, haben wir schon gesagt, der hatte 3-4 Rollen, die auch recht unterschiedlich waren und hat dann ganz schnell wieder Abstand genommen. Also niemand.
Kim Tae-chung war Karate Tiger sein
letzter Film. Ja, genau. Also im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, viel Budget ist da nicht draufgegangen für die Leute. Und deswegen waren die 4,7 Millionen umso bemerkenswerter, was natürlich dann auch eine gute Argumentation war, das so richtig auszuschlachten und all diese Fortsetzungen zu drehen.
Per, wir sind beziehungsweise so zu nennen.
Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, das Thema ist ultimativ erschöpft. Ich bin total erschöpft, nachdem wir hier in diesen Marathon
Denk dran,
gegangen
dieses
sind.
Dieses Glas ist dein Wissen über Karate, Tiger. Das ist mein Wissen.
Ja, ja, schnell und stark durch Chi. Chi gibt der Power.
Richtig.
Dann schmeiß uns mal raus.
Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Chaos mit uns vielleicht etwas durchblickt haben, möchten wir Sie bitten, dieses Video zurückzuspulen und zu Ihrer Videothek des Vertrauens zu bringen. Sollten Sie dies nicht tun, ist Chi nicht mit Ihnen, kostet Sie mehr als 1 Euro und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.